Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von True Wealth, dem Schweizer Online-Vermögensverwalter, der Transparenz neu definiert.
NZZ Geopolitik.
And we see this extraordinarily and frightening scene behind us of this second tower.
Ein Reporter von CNN steht auf einem Dach mit direktem Blick auf die Skyline von Manhattan, New York.
Now just encased in smoke. What is behind it? I cannot tell you.
Es ist der 11. September 2001.
But just look at that. That is about as frightening a scene as you will ever see.
Der Südturm des World Trade Centers ist gerade in sich zusammengestürzt.
That would be the South Tower has apparently collapsed. We don't know if that was from the impact of this first plane that hit it.
Dann stürzt der zweite Turm ein.
Good Lord. There are no words.
Der Reporter fassungslos.
Covered in smoke. This is just a horrific scene and a horrific moment.
Nicht nur auf CNN. Es herrscht Fassungslosigkeit an diesem Morgen des 11. September. Relativ rasch wird aber klar, dass die Flugzeuge gezielt in das World Trade Center gesteuert wurden, dass es sich um einen Terroranschlag handelt, hinter dem die islamistische Al-Qaida steckt. Die USA bleiben im Innersten getroffen zurück.
Mes chers compatriotes, les attentats qui ont frappé aujourd'hui les États-Unis d'Amérique.
Die Solidarität unter westlichen Politikern ist groß.
Je veux redire au peuple américain la solidarité de tous les Français dans cette dramatique épreuve.
Jacques Chirac, Gerhard Schröder, Tony Blair, sie alle treten noch am gleichen Tag vor die Presse und sichern den USA ihre volle Unterstützung und Anteilnahme zu.
Diese Art von terroristischer Gewalt, das wahllose Auslöschen unschuldiger Menschenleben, dies stellt die Grundregeln unserer Zivilisation in Frage.
We've offered President Bush and the American people our solidarity, our profound sympathy and our prayers.
Und ganz entscheidend, auch die NATO reagiert unmittelbar.
The NATO nations unanimously condemn these barbaric acts committed against a NATO member state.
Zum ersten und einzigen Mal in der Geschichte des Bündnisses ruft der damalige NATO-Generalsekretär Lord George Robertson noch am Abend des 11. September den Artikel 5, also den Bündnisfall, aus.
At this critical moment, the United States can rely on its 18 allies in North America and Europe for both assistance and for support.
Und er vergisst nicht zu warnen.
Our message to those who perpetrated these unspeakable crimes is equally clear. You will not get away with it.
Nur wenige Wochen nach den Anschlägen ziehen die USA in einen Krieg, den sogenannten War on Terror. Dieser Krieg hat die Welt verändert. Peter Neumann, wie fällt denn die Bilanz dieses Krieges aus?
Ja, die Bilanz ist sehr negativ. Die Reaktion der Amerikaner auf diesen schrecklichen Terroranschlag hat die Situation für Amerika und für den Westen eigentlich nur noch schlimmer gemacht in der Bilanz.
Ja, und das ist NZZ Geopolitik, das große Ganze verstehen. Mein Name ist Marlin Hüller. Vor genau 25 Jahren begann als Reaktion auf 9/11 der amerikanische War on Terror. Der Terrorismusexperte Peter Neumann sagt, so einschneidend und schrecklich die Ereignisse von 9/11 waren, die eigentliche Tragödie und ein strategischer Fehler sei die Reaktion der USA auf den Terroranschlag gewesen. Ja, guten Tag, Herr Neumann, ich grüße Sie nach London.
Hallo, Frau Hüller.
Jetzt, wie immer, wenn es um 9/11 geht, muss ich ganz kurz die Frage einmal stellen, denn fast jeder kann sich ja erinnern. Wo waren Sie an diesem Moment, als 9/11 passierte?
Ich war Promotionsstudent in London und war in meiner WG gesessen, Schreibtisch, und habe an meiner Doktorarbeit gearbeitet, habe Radio gehört nebenbei, und dann kam eben die Nachricht, da ist offensichtlich ein Sportflugzeug in das World Trade Center geflogen. Haben mir gedacht, das ist aber komisch. habe dann genauer hingehört und dann eben kurz danach die Meldung, ein zweites Flugzeug. Und da wusste ich dann schon, das ist kein Unfall, sondern das wurde mit Absicht getan.
Ja, und US-Präsident George W. Bush erlebte 9/11 in einem Klassenzimmer. Da gibt es ja diese Bilder, wie er herausgerufen wird aus der Kinderschar. Und 9 Tage später folgte seine Antwort. Bush hält vor dem US-Kongress die Rede seines Lebens.
On September the 11th, enemies of freedom committed an act of war against our country.
Damals in diesen Tagen waren die Reihen geschlossen. Es gab keine Differenzen zwischen Demokraten und Republikanern, was ja aus heutiger Sicht einigermaßen bemerkenswert ist. Der Feind wird auch klar benannt. Der Feind, das sind radikale Terrornetzwerke und jede Regierung, die sie unterstützen.
The enemy of America is not our many Muslim friends. It is not our many Arab friends. Our enemy is a radical network of terrorists and every government that supports them.
Und damit ruft Bush dann den Krieg gegen den Terrorismus aus, den War on Terror. Bush sagt, der Krieg beginne mit Al-Qaida, ende aber nicht dort.
Our war on terror begins with Al-Qaida, but it does not end there. It will not end until every terrorist group of global reach has been found, stopped and defeated.
Was genau war denn das Ziel der Amerikaner in diesen ersten Tagen?
Ja, in den ersten Tagen war das Ziel erstmal zu verhindern, dass es weitere Anschläge gibt. Viele gingen ja damals davon aus, dass das nur sozusagen der erste Akt in einer ganzen Kampagne ist und dass da weitere Dinge geplant sind, dass sich möglicherweise sogar weitere Terroristen in Amerika befinden. Das zu verhindern, das war erstmal die erste Aufgabe, neben der Aufgabe auch die wichtigen Leute in Sicherheit zu bringen.
Die Bush-Regierung weckte ja mit diesen klaren Worten auch immense Erwartungen. Schon einen Monat nach den Anschlägen am 10. Oktober beginnt die USA den Krieg in Afghanistan gegen Al-Qaida, um das Terrornetzwerk von Osama Bin Laden zu zerschlagen. War das zu dem Zeitpunkt denn realistisch?
Ja, das war realistisch, obwohl es natürlich ein grundsätzliches Problem gab. Man wusste gar nicht genau, was Al-Qaida ist. Da gab es durchaus Diskussionen drüber, was ist eigentlich dieses Netzwerk, woraus besteht das? Ist das Bin Laden? Ist das Bin Laden und seine Unterstützer? Sind das möglicherweise viel mehr Leute, die da dranhängen, die sogenannten Afghanistan-Veteranen, durch die Bin Laden viele dieser Dschihadisten auch kennengelernt hat? Ist es der radikale Islam? Sind es die Muslimbrüder in allen möglichen Ländern? Was ist es überhaupt, was wir bekämpfen? Und meiner Meinung nach hat man lange Zeit und wahrscheinlich bis zum Ende da keine ganz klare Entscheidung getroffen.
Also waren sich die USA gar nicht bewusst, dass sie da in einen asymmetrischen Krieg laufen?
Ich glaube, sie waren sich schon bewusst, dass das ein Krieg ist, der anders sein wird als alle anderen Kriege. Ein Krieg, wo es keinen klaren Endpunkt geben wird, weil an welchem Punkt ist der Terror denn tatsächlich besiegt? Woher weiß man das? Das ist ja nicht so wie in einem normalen Krieg, wo dann am Ende die feindlichen Truppen sich zurückziehen oder irgendeine Kapitulationsurkunde unterschrieben wird. Also, dass das ein schwierigerer Krieg wird, das war allen bewusst. Und dass das auch ein Krieg wird, der sich nicht eben nur auf ein Land beschränken lässt, Afghanistan, wo Bin Laden gesessen war, sondern dass das ein Krieg werden würde, der viel mehr Länder erfassen würde.
Können Sie das etwas beschreiben, Herr Neumann? Also diese erste Kriegszeit in Afghanistan, also die Taktik, Strategie, das Vorgehen der USA?
Ja, das war eine ganz neue Kampagne. Ganz anders zum Beispiel als der Irakkrieg 1990, 91, als die Amerikaner mit vielen Truppen ganz klassisch konventionell in den Irak rein sind. Hier war es so, dass man eben nicht besonders viel Ressourcen einsetzen wollte. Man wollte die Taliban stürzen. Und das hat man so gemacht, dass man Spezialkräfte und CIA-Agenten ins Land geschickt hat, schon lange bevor der offizielle Krieg begann, wenige Tage nach dem 11. September bereits, die dann eben Allianzen geschmiedet haben, die dann buchstäblich mit Sporttaschen voller Geld rumgereist sind, und eben Leute auf ihre Seite gezogen haben, vor allem Mitglieder der sogenannten Nordallianz, die damals gegen die Taliban gekämpft haben und sozusagen die Situation vorbereitet hat. Und dann, als der Krieg tatsächlich losging, waren es vor allem eben amerikanische Luftschläge, aber am Boden waren eigentlich ganz, ganz wenige Amerikaner, nur eben diese Spezialkräfte, CIA-Agenten, die sich mit dieser sogenannten Nordallianz zusammengetan haben. Und das hat dann tatsächlich zum Erfolg geführt. Es hat dazu geführt, dass innerhalb weniger Wochen die Taliban tatsächlich gestürzt wurden. Und am Anfang waren viele in Amerika sehr, sehr enthusiastisch. Mhm. Haben gesagt, so einfach kann das gehen. So einfach können wir Regime jetzt in Zukunft stürzen mit ganz, ganz wenigen Leuten.
Mhm. Hat sie das denn auch motiviert, also den nächsten Feldzug anzutreten gegen Irak?
Auf jeden Fall. Also das war schon ein Gefühl. Das war wahrscheinlich der ultimative Moment der amerikanischen Hybris, also der eigenen Selbstüberschätzung. Sah sich selbst als Sieger und war überzeugt davon, dass Amerika letztlich die Formel gefunden hat dafür, wie die Welt glücklich werden kann. Also Marktwirtschaft, Kapitalismus, Demokratie, Rechtsstaat, Menschenrechte. Und dass Amerika der Anführer dieser Freiheitsbewegung war, die sich überall ausbreiten würde. Und dann eben der 11. September 2001, wo man gemerkt hat, da gibt es auch Widerstand. Aber dann eben dieser erste Krieg in Afghanistan, der dazu geführt hat, dass man gesagt hat, schau, wir können das. Wir können auch mit militärischen Mitteln überall in der Welt unsere Lebensform, unsere Lebensweise mit relativ geringen Mitteln ausbreiten.
Und nochmal auf der militärischen Ebene, also wie wäre da die Bilanz? Also wenn man jetzt eben diese Terrorbekämpfung nochmal anschaut.
Naja, es war schon so, dass man diese Netzwerke, die tatsächlich für den 11. September 2001 verantwortlich waren, dass man die schon wirklich innerhalb kurzer Zeit relativ radikal dezimiert hat. Mhm. Die waren ja, diese Trainingscamps von Bin Laden, die waren ja tatsächlich vor allem in Afghanistan. Es war tatsächlich so, dass man im Februar 2002 im Prinzip sagen konnte, wir haben diese Trainingscamps und viele der Unterstützer von Bin Laden ausgeschaltet. Bin Laden selbst ist natürlich entwischt. Das war natürlich die symbolische Niederlage, wenn man so möchte, die sich auch erklären lässt, dadurch, dass so wenige Amerikaner vor Ort waren. Mhm. Das hat es ihm ermöglicht, überhaupt über die Grenzen nach Pakistan zu gelangen. Aber im Großen und Ganzen hatte man das Netzwerk, das für den 11. September verantwortlich war, unmittelbar ausgeschaltet. Das Problem war, dass es danach natürlich dann weiterging und dass Präsident Bush und andere in seiner Regierung gesagt haben, wir wollen natürlich auch sicherstellen, dass sowas nie wieder passiert. Mhm. Und weil eben viele der Attentäter aus dem Nahen Osten kamen, hat man eben gesagt, wir wollen jetzt auch den ganzen Nahen Osten im Prinzip umgestalten, so dass dort etwas Ähnliches niemals wieder hervorkommen kann.
Mhm. Ist das diese Bin Laden-Falle, von der man spricht?
Naja, es kommt drauf an. Wir wissen ja bis heute nicht ganz genau, was Bin Laden eigentlich intendiert hatte. Wollte er die Amerikaner tatsächlich in einen solchen Krieg hineinziehen? War das die Absicht, einen Zivilisationskonflikt mit dem in Anführungszeichen Islam zu schaffen? Oder hatte er eigentlich andere Absichten? Er hat sich ja bis heute eigentlich dazu nicht geäußert. Es wurden viele Briefe von ihm gefunden, aber aus denen geht nicht ganz klar hervor, was er eigentlich erwartet hat. Wovon er überrascht war, das lässt sich schon sagen und das geht auch aus verschiedenen Dokumenten hervor, die er geschrieben hat, ist, wie schnell und wie dramatisch die Zerstörung seiner Trainingscamps in Afghanistan vor sich ging. Also die Zerstörung von Al-Qaida, das war dann doch schneller, als er dachte.
Ich habe in einem Interview gelesen von Ihnen, dass die Zerschlagung von Al-Qaidas Führungsstrukturen, was Sie jetzt eben gerade geschildert haben, dass das zwar funktioniert hat, aber dass es eben die ganze Region destabilisierte und damit ein Vakuum auch geschaffen wurde, Platz für neue terroristische Gruppen.
Naja, das war vor allem im Irakkrieg der Fall, also ab 2003, also jetzt nochmal ein Jahr später, wo die Amerikaner dann in den Irak reingegangen sind, gesagt haben, wir stürzen jetzt hier Saddam Hussein, wir schaffen jetzt hier eine Demokratie, ein freiheitliches System was sie sich auch sehr einfach vorgestellt haben. Und dann stattdessen kommt eben eine Situation, wo wir im Irak 4-5 Jahre lang einen wirklich unglaublich brutalen Bürgerkrieg haben, der wahrscheinlich mindestens 500.000 Menschenleben fordert und wo dann auch wieder dschihadistische Gruppen, die im Irak vorher überhaupt nicht existiert haben, weil Saddam Hussein, ein brutaler Diktator, die im Prinzip alle umgebracht hat, wo die plötzlich dann wieder eine Möglichkeit hatten, nach oben zu kommen, sich etablieren konnten und in diesem Bürgerkrieg auch aus der Situation Nutzen geschlagen haben, eigene Anhänger gewonnen haben. Und letztlich wissen wir ja, und das ist die Ironie der Geschichte, dass aus dem Irak dann letztlich die Organisation entstand, die sich damals Islamischer Staat Irak nannte, die 10 Jahre später in Syrien zum Islamischen Staat wurde. Also man kann da schon wirklich die Linie von 9/11 vom 11. September 2001 bis zur Situation vor 10 Jahren in Syrien mit dem Islamischen Staat ziehen.
Also da müsste man sagen, der War on Terror hat in dieser Anfangszeit eigentlich noch gefährlichere Terroristengruppen geschaffen, als sie eigentlich besiegen konnten.
Also ich würde da immer unterscheiden zwischen Afghanistan. Afghanistan war meiner Meinung nach unvermeidlich. Natürlich mussten die Amerikaner dieses Netzwerk ausschalten, was ihnen am 11. September 2001 so viel Schaden zugefügt hat. Und weil sich die Taliban eben weigerten, den Amerikanern dabei zu helfen, war es unvermeidlich, dass die Amerikaner da nach Afghanistan gehen, die Taliban stürzen und diese Trainingscamps auslöschen. Das war meiner Meinung nach relativ konsequent und kann man den Amerikanern eigentlich auch nicht übel nehmen. Was den Schaden angerichtet hat, war der Krieg gegen den Terror, der darauf folgte, nämlich vor allem die Invasion des Iraks und die Konsequenzen, die daraus entstanden sind. Und ich würde sagen, zusätzlich dazu noch einige der Methoden, die im Krieg gegen den Terror verwendet wurden. Also dieses Gefangenenlager in Guantanamo hat wahrscheinlich mehr Schaden für die Amerikaner angerichtet, für ihre Reputation, für die Idee, dass Amerika für Freiheit und Demokratie und Menschenrechte steht, als alles, was sie möglicherweise dadurch erreicht haben.
Wir sind gleich zurück. Sie wünschen sich die Sicherheit eines Schweizer Vermögensverwalters, aber mit tiefen Kosten und persönlicher Strategie? Probieren Sie es digital mit Truewealth. Neu mit dem Geschenkgutschein für das ETF-Kinderportfolio. www.truewealth.ch.
Wir haben gesagt, eben der War on Terror in dieser Anfangsphase war teils nicht erfolgreich, vor allem in der Krieg in Irak. Und dann kam Barack Obama ins Amt und brachte eine Kehrtwende.
Beyond Afghanistan, we must define our effort not as a boundless global war on terror.
In einer Grundsatzrede an der National Defense University versprach er das Ende des grenzenlosen War on Terror.
But rather as a series of persistent targeted efforts.
Sondern vielmehr spezifisch diese Netzwerke bekämpfen.
To dismantle specific networks of violent extremists that threaten America.
Was hat Obama da erkannt?
Naja, Obama, er hat ja gesagt, er würde den Krieg gegen den Terror beenden. Er hat nicht mehr über den Krieg gegen den Terror gesprochen, das ist richtig. Er hat das nicht mehr so genannt. Aber viele der Operationen, die bei Bush liefen, gingen im Prinzip weiter. Er hat die Folter beendet, das hat er definitiv getan, in Guantanamo und an anderen Orten. Aber viele der Operationen gingen weiter. Aber was er eben gemacht hat, ist, dass er gesagt hat, wir konzentrieren uns jetzt nicht mehr darauf, den Terror in der gesamten Welt zu bekämpfen. Das war ja so manchmal bei Bush die Intention. Sondern Obama hat gesagt, wir haben eine ganz klare Mission. Wir löschen die Netzwerke aus, die sich letztlich mit dem 11. September 2001 verbinden lassen. Al-Qaida, die Organisation, die uns so großen Schaden zugefügt hat, das ist die Organisation, mit der wir im Krieg sind. Nicht mit dem Terror insgesamt, nicht mit dem Islam insgesamt, nur mit dieser Organisation. Die versuchen wir auszulöschen. Und das hat dann eben dazu geführt, dass 2009 als Obama ins Amt gekommen ist, ganz viele Drohnenschläge stattgefunden haben auf die sogenannten Stammesgebiete in Pakistan, wo man vermutete, nicht zu Unrecht, dass sich die Überbleibsel von Al-Qaida noch aufhalten. Da hat man es also geschafft, in relativ kurzer Zeit wirklich die gesamte verbleibende Führung von Al-Qaida zu eliminieren und dann am 1. Mai 2011 eben auch Osama bin Laden in Pakistan zu schnappen und zu töten. Und das war der Punkt, wo viele im Weißen Haus von Obama gedacht haben, ja, jetzt ist der Krieg gegen den Terror zu Ende. Das war's. Mhm. Wir haben Bin Laden, das hat Bush versäumt, und wir haben die gesamte Führung ausgeschaltet. Das heißt, von diesem Netzwerk, von dieser Gruppe, die am 11. September die Terroranschläge durchgeführt hat, von der ist jetzt nichts mehr übrig und von der geht keine Gefahr mehr aus.
Aber dem war ja nicht so. Ich meine, diese Drohnenkriege, die wurden ja dann auch intensiviert und haben auch, was Sie vorhin angesprochen haben, der Reputation der USA ziemlich zugesetzt. Vor allem bei den Verbündeten in Europa.
Klar, also ich sag mal so, ich habe mit diesen Drohnenkriegen kein ganz so großes Problem gehabt, weil natürlich diese ganzen Drohnenangriffe sowohl in Pakistan als auch im Jemen, das waren die zwei Länder, die am stärksten davon betroffen waren, die wurden alle mit Zustimmung der dortigen Regierungen durchgeführt. Und natürlich gab es da unschuldige Opfer auch, und das ist wahrscheinlich unvermeidlich, aber die hätte es auch gegeben, wenn man amerikanische Soldaten dorthin geschickt hätte oder wenn man dort sogar einmarschiert wäre. Also mit diesem Drohnenkrieg an sich habe ich kein Problem. Nachdem Präsident Bush den Krieg gegen den Terror sehr expansiv definiert hat und gesagt hat, wir müssen jetzt in diese ganzen Länder rein und wir müssen mögliche Terroristen finden, wir müssen den radikalen Islam auslöschen. Also wirklich eine super große Vision. Hat Obama, da ist dann das Pendel in das andere Extrem geschwungen und er hat den Krieg gegen den Terror extrem eng definiert. Und das war auch ein Fehler, aber das war ein anderer Fehler. Und dieser Fehler von Obama hat dann dazu geführt, dass man lange Zeit den Aufstieg des sogenannten Islamischen Staates, der ja indirekt aus Al-Qaida hervorgegangen ist, dass man den übersehen hat oder nicht ernst genug genommen hat.
Wie ist denn das erklärbar? Also was wäre denn die angemessene Reaktion gewesen, militärisch auf 9/11?
Die Amerikaner haben ja unterschiedliche Dinge gleichzeitig gemacht. Die haben ja jetzt wegen der Invasion im Irak hat ja die Bekämpfung dieser Netzwerke überall in der Welt nicht aufgehört. Also es gab ja viele amerikanische Geheimdienstoperationen, auch Operationen mit Spezialkräften überall auf der Welt, in Afrika, im gesamten Nahen Osten. Das alles ist weitergegangen, das alles ist teilweise mit fragwürdigen Methoden betrieben worden, aber das war eigentlich der Teil vom Krieg gegen den Terror, der relativ gut funktioniert hat. Was nicht funktioniert hat, war die Idee, die auch auf dieser Selbstüberschätzung beruhte, dass man jetzt basierend auf den Erfolg in Afghanistan im Prinzip den ganzen Nahen Osten mit militärischen Mitteln zur Demokratie machen könnte. Und das war eben ein Fehler aus unterschiedlichen Gründen, aber das hat die Amerikaner in eine Situation, in einen 20-jährigen Konflikt im Nahen Osten reingezogen, wo sie viel Blut und Geld und politische Aufmerksamkeit aufwenden mussten, um in Ländern Krieg zu führen, die ihnen langfristig eigentlich nichts bringen. Diese 20 Jahre geopolitisch gesprochen, und wir reden ja in diesem Podcast über Geopolitik, 20 Jahre geopolitisch eigentlich eine verlorene Zeit, wo sich Amerika eigentlich bereits dem Konflikt und dem Wettbewerb mit China, mit einem aufsteigenden Asien hätte widmen sollen. Stattdessen steckte man fest im Irak. Der amerikanische Präsident hat sich wahrscheinlich mit kleinen Provinzdörfern in irakischen Provinzen auseinandersetzen müssen, während der Rest der Welt sich auf andere Dinge fokussiert hat, China aufgestiegen ist. Und die Amerikaner sich lange Zeit eigentlich damit nicht richtig beschäftigen konnten.
Und es gibt ja die, die sagen, der Fokus auf den Krieg gegen den Terror nach 9/11 lenkte die USA auch ein bisschen ab. Und es war der Anfang vom Ende der USA als Weltmacht Nummer 1. Würden Sie dem zustimmen?
Ich glaube, also wenn man sich die meisten Analysen anschaut, dann glaube ich, gibt es zwei Faktoren. Das eine war tatsächlich dieser Krieg gegen den Terror, der ja unglaublich, der ja Billionen gekostet hat, je nachdem, wie man kalkuliert, der Amerika abgelenkt hat, dazu geführt hat, dass Amerika sich geopolitisch nicht den eigentlich großen Herausforderungen widmen konnte. Und der zweite Faktor, der damit eigentlich nichts direkt zu tun hatte, war die globale Finanzkrise 2007-08, wo eben das amerikanische Finanzsystem zusammengebrochen ist. Und das ist auch ganz interessant. Ich habe mal gelesen, in einem Buch über China mal gelesen, dass also die Chinesen lange Zeit sehr zurückhaltend waren. Aber nach Krieg gegen den Terror und globaler Finanzkrise hat China zum ersten Mal, chinesische Regierungsvertreter haben zum ersten Mal davon gesprochen, dass sie jetzt eine Weltmacht sind und dass sie den Wettbewerb mit Amerika suchen. Also nach globalem Krieg gegen den Terror und nach Finanzkrise schien eben die USA plötzlich nicht mehr unbesiegbar. Und das hat dazu geführt, dass Länder wie China gesagt haben, okay, wir erklären den Amerikanern jetzt den Wettbewerb.
Wenn wir jetzt nochmal auf die These zurückkommen, also dass die eigentliche Tragödie eben nicht 9-11 war, sondern die Reaktion darauf. Wir haben jetzt einiges angesprochen, aber das gilt ja nicht nur für die Kriege im Ausland, es gilt auch für die Maßnahmen gegen innen, für die Wertenation USA, haben Sie vorhin auch angesprochen, für die Reputation eben als Anführerin der liberalen Welt, alles im Namen des War on Terror. Wo ist da die Tragödie?
Naja, die Tragödie ist, glaube ich, ja, ist international, aber auch für die Amerikaner selbst, die ja zumindest vor dem 11. September ein sehr positives Selbstbild hatten. Also, wenn man mit Amerikanern damals gesprochen hat, die haben ja, waren ja tatsächlich davon überzeugt, dass Amerika für das Gute steht in der Welt. Mhm. Und durch den Krieg gegen Terror hat sich eben auch das Selbstbild geändert, weil Amerikaner eben plötzlich gesehen haben, was im Namen Amerikas und im Namen von Freiheit alles passiert. Der Folterskandal in Abu Ghraib, die Misshandlung von Gefangenen in Guantanamo und in sogenannten Dark Sites, also illegalen Gefängnissen überall in der Welt. Der völkerrechtlich illegale Krieg im Irak und alle möglichen anderen Dinge, die im Namen Amerikas getan wurden und oftmals auch im Namen der Verbreitung der Demokratie.
Aber es haben sich ja auch Maßnahmen gegen innen verändert, also auch die Überwachung der eigenen Bürger oder die Schaffung des Department of Homeland Security. Also es hat sich ja auch an der Demokratie selber was verändert in den USA.
Ja, also das war natürlich so, dass kurz nach dem 11. September die amerikanische Regierung dann sehr viele Gesetze eingebracht haben, wie zum Beispiel den sogenannten Patriot Act, die auch sehr weit gingen und die der amerikanischen Regierung wirklich große Vollmachten gab, sowohl im Ausland als auch im Inland, im Prinzip zu tun, was sie wollte, ohne dass es wirkliche parlamentarische Kontrolle gab. Und die verschiedenen Geheimdienste, allen voran natürlich die NSA, die National Security Agency, die haben also diese Vollmachten auch wirklich sehr intensiv genutzt. Und das hat natürlich dann Mitte der 2010er zu diesen ganzen Spionage- und Abhörskandalen geführt, wo wir eben gesehen haben, dass wirklich im Prinzip große Teile der elektronischen Kommunikation im Prinzip einfach routinemäßig einfach abgezogen wurden. Und wirklich einiges an Überwachung stattfand. Ja, das ist schon richtig so.
Also der War on Terror hat die amerikanische Politik und Gesellschaft in eine, sagen wir, autoritärere Richtung gedrängt. Kann man sagen, es gäbe einen US-Präsidenten Donald Trump ohne 9-11 nicht?
Da muss ich sagen, bin ich ein bisschen zurückhaltender, weil ich glaube, dass obwohl die amerikanische Regierung diese riesen Vollmachten hatte, sie tatsächlich im Inneren des Landes zumindest relativ vorsichtig damit umgegangen ist. Also dieser Patriot Act hätte der amerikanischen Regierung alles Mögliche erlaubt, aber sie hat in vielen Bereichen, bei vielen Befugnissen eigentlich im Großen und Ganzen keinen großen Gebrauch gemacht.
Aber wurden da nicht Werkzeuge geschaffen, quasi die Trump später gegen die Institutionen beispielsweise anwenden konnte?
Auf jeden Fall. Und das ist ja immer die Gefahr, wenn man solche Befugnisse schafft. Wenn dann jemand drankommt, der es darauf absieht, diese Befugnisse zu missbrauchen, der kann das dann. Für jemanden wie Trump sind viele Befugnisse aus dieser Zeit des Kriegs gegen den Terror jetzt natürlich Instrumente, die man zum Beispiel auch gegen Leute einsetzen kann, die einem selber nicht aus politischen Gründen nicht passen. Und das, ich finde es schon sehr besorgniserregend und sehr befremdlich, wie zum Beispiel Trump und auch die Leute, die für ihn arbeiten, oftmals über Linke zum Beispiel, die sie als Terroristen bezeichnen. Oder wie sie zum Beispiel dann bestimmte Organisationen als terroristisch designieren, weil sie wissen, in dem Moment, wo also ein Drogenkartell oder eine linke Organisation als terroristisch designiert ist, können alle der Befugnisse aus dem Krieg gegen den Terror gegen diese Organisationen eingesetzt werden. Und das sind wirklich sehr weitreichende Befugnisse. Mhm. Was die Verbindung zu Trump angeht, ist, glaube ich, dieses böse Erwachen für Amerika, vor allem nach dem Krieg gegen den Irak, wo unglaublich viel Geld ausgegeben wurde und wo das Ziel nicht erreicht wurde. Wo viele Amerikaner dann gesagt haben, was soll das eigentlich mit dieser Außenpolitik? Wir müssen nicht die ganze Welt regieren. Der Krieg gegen den Irak war ein großer Fehler. Wir wollen uns eigentlich lieber aus der Welt zurückziehen. Und genau das hat ja Trump dann artikuliert. Und das war wahrscheinlich auch ein wichtiges Element, was ihm Zustimmung eingebracht hat.
Würden Sie sagen, jetzt zum Schluss, 9/11 ist immer noch die Zäsur für die USA? Oder muss man heute argumentieren, der 7. Oktober hat genauso eine Zäsur gebracht oder der Start des Kriegs gegen Iran?
Ja, also aus amerikanischer Sicht war sicher der 11. September die größere Zäsur. Paul Auster, der Schriftsteller, hat, glaube ich, am 12. September geschrieben, erst jetzt beginnt das 21. Jahrhundert. Und damit hat er es, glaube ich, ganz gut auf den Punkt gebracht, denn diese 1990er für die Amerikaner genauso wie für viele Europäer war ja ein Moment des Triumphes, aber eben auch eigentlich so ein bisschen der Naivität, wo man gedacht hat, wir gehen jetzt in eine Periode des ewigen Friedens. Die Geschichte hat geendet, wie Francis Fukuyama damals geschrieben hat. Es geht jetzt eigentlich nur noch darum, wer am meisten mit wem handelt. Mhm. Wir haben keine Feinde mehr. Wir können jetzt auch abrüsten. Und tatsächlich gab es ja diese sogenannte Friedensdividende, wo dann Armeen verkleinert wurden, Geheimdienste runtergefahren wurden. Und dann kam eben der 11. September 2001. Und das war tatsächlich der Schock. Schock für Amerikaner, dass es Leute gibt, die Amerika ganz und gar nicht mögen. Und dass es auch Leute gibt, die aus ideologischen Gründen gegen Amerika sind, die einen ganz, ganz anderen Entwurf der Welt haben und die sich auch nicht überzeugen lassen. Und das konnte man sich bis vor dem 11. September gar nicht mal so richtig vorstellen und wissen, dass bloß, weil wir den Kalten Krieg gewonnen haben, wir in der Westen, bedeutet das eben nicht, dass die Geschichte endet, sondern es gibt neue Wettbewerbe, neue Konfrontationen und es geht immer im Prinzip leider so weiter.
Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Neumann.
Ja, vielen Dank, Frau Oehler.
Und schöne Grüße nach London.
Dankeschön.
Ja, und das war NZZ Geopolitik, das große Ganze verstehen. Heute mit dem Politikwissenschaftler und Terrorismusexperten Peter Neumann vom King's College in London. Peter Neumanns Bücher verlinke ich euch in den Shownotes. Und wenn ihr weitere Analysen zu den Folgen von 9/11 lesen möchtet, empfehle ich euch die Serie meiner geschätzten Kollegen von NZZ Pro. Den Link zum Abo findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Mein Name ist Marlin Oehler. Macht's gut und bis nächste Woche.